Heute Morgen predige ich über Epheser Kapitel 2, Vers 17 bis 22. Epheser Kapitel 2, Vers 17 bis 22. Und Jesus kam und verkündigte als frohe Botschaft Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt in einem Geist beim Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus sein Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es geht um Bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen schon einmal etwas gebaut haben. Manche nach dem Krieg so mit den eigenen Händen sein eigenes Haus. Vielleicht mussten erst Steine noch gesäubert werden, die er verwenden wollte. Manche hat inzwischen gebaut. Vielleicht ein anderer hat zwar nie ein Haus gebaut, aber als Kind mal irgend so eine Hütte im Wald oder für sein Kaninchen irgendein Stall oder sonst etwas. Bei allen Baudingen gemeinsam ist, man braucht einen Plan. Man muss überlegen, habe ich Material und wo setze ich das Ganze hin, auf welches Fundament wird es gestellt. Hier ist ein Bild des Tempels gebraucht. Vielleicht erinnern Sie sich, als Jesus starb, hatte er vorher behauptet, so sagten seine Feinde, er könnte den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die Leute sagten, das ist ja wohl ein vollkommener, Spinner. Für diesen Tempel haben wir so viele Jahre gebraucht und jetzt will er den in 3 Tagen wieder aufbauen. Aber da merkt man schon, Jesus kann mit Tempel etwas anderes meinen. In diesem Fall meinte er den Tempel seines Körpers, der abgebaut wurde im Tod und nach 3 Tagen in der Auferstehung wieder sichtbar wurde. Vielleicht meinte er mit dem Tempel aber auch den Gottesdienst. Im Tempel wurde ja Gott gedient durch Priester und nachdem Jesus auferstanden ist, hat er eigentlich diesen Tempeldienst verändert. Darauf kommen wir sicher gleich noch. Wenn ein Tempel gebaut wird oder irgendein Gebäude, geht es um das Fundament. Und wenn jemand zum Beispiel mal ein Fundament gegossen hat für eine Mauer oder sonst etwas, weiß er, in so ein Fundament braucht man nicht nur Zement hineinschütten, sondern da kann man auch große Steine und Brocken von Stein werfen. Die sind da gut aufgehoben. Jesus hat in das Fundament seiner Gemeinde Apostel und Propheten hineingeworfen, wie es hier so heißt. Da hat er so einen Mörder mit reingeworfen in das Fundament, einen Wirtschaftsbetrüger hat er mit reingeworfen und viele andere, von denen wir nicht so viel wissen. Der Mörder war Paulus, er war ja ein Apostel, die in den Fundamentbereich der Gemeinde gehören. Der Wirtschaftsbetrüger war wahrscheinlich Matthäus, er war nämlich Zöllner gewesen. Und es waren damals eigentlich von der Position her schon Betrüger. Und dann gab es sicher noch viele andere, die hat er alle in das Fundament eingebaut. Insofern braucht keiner unter uns, auch wenn er in seinem Leben vielleicht irgendwelche Brocken findet, die ihm nicht gefallen, Angst haben. Jesus könnte ihn nicht gebrauchen. Selbst im Fundament seiner Gemeinde hat er also schon solche dicken Brocken untergebracht und dann gut darauf weitergebaut. Diese Brocken waren natürlich deshalb verwendbar, weil das Leben dieser Menschen sich verändert hatte. Ihre Schuld war ihnen vergeben. Sonst hätte er natürlich keinen Mörder in seine Gemeinde eingebaut, ohne dass Gott ihm die Schuld vergeben hatte. Hier heißt es, Jesus sei der Eckstein in diesem Gebäude. Dieses Wort Eckstein kann 3 Bedeutungen haben. Es kann der Grundstein sein, es kann der Eckstein sein und der Schlussstein im Gewölbe. Jesus ist eigentlich alles 3. Der Grundstein gibt die Höhe des Fundamentes in diesem Fall an und sorgt mit für die Festigkeit. Der Eckstein bestimmt die Richtung der Wände, dass man weiß, wo geht es hier lang, wo kommen die Wände hin. Und der Schlussstein wäre der letzte Stein in einem Gewölbe, der dafür sorgt, dass auch die Spannung aufrechterhalten bleibt und dieses Gewölbe nicht zusammenfällt. Der Grundstein, Jesus, ist die Grundlage unseres Glaubens. Der Eckstein ergibt auch die Richtung an, in der sich unser Leben entwickeln soll, auch die Maßstäbe, die ihm wichtig sind. Der Schlussstein, er wird wiederkommen und dann der Abschluss seiner Gemeindezeit sein und so wird auch dieses ganze Gebäude seiner Gemeinde zu einem Abschluss kommen. Ich weiß nicht, ob Sie Fundamentalist sind, das ist ja so ein Schimpfwort moderner Tage, so die religiösen Fundamentalisten sind seines Problem unserer Zeit. Was ist ein Fundamentalist? Das ist jemand, der auf einem guten Fundament steht und auch den Rest, der dazu gehört, ernst nimmt. Man kann natürlich auch auf einem schlechten Fundament Fundamentalist sein. Ich denke, mir wurde es einmal vorgeworfen, dass ich Fundamentalist wäre. Und in dem Gespräch, das ich dann anschließe, fragte ich, auf welchem Fundament stehen Sie denn, mein Gesprächspartner? Denn jemand, der auf keinem Fundament steht, den gibt es nicht. Nur viele wissen gar nicht, was ist eigentlich das Fundament meines Lebens? Oder könnten Sie das jetzt so klar mit einem Satz beantworten, was das Fundament Ihres Lebens ist, auf dem Sie stehen? Ich denke, ein Stück Fundamentalist ist jeder von uns. Es ist nur die Frage, was ist das Fundament, auf dem er steht? Im 1. Korintherbrief heißt es mal, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist. Ich denke an einen Zuchthäusler, der leider schon tot ist, Wolfgang Dück, vielleicht kennen ihn einige vom Namen her noch. Er saß 10 Jahre im Zuchthaus, kam dann zum Glauben durch die Heilsarmee und wurde dann ein feuriger Prediger für Jesus. Der sagte, wenn jemand nicht auf Jesus baut, dann lebt er über dem Abgrund. Wenn jemand nicht auf Jesus baut, dann lebt er über dem Abgrund. Frage, ob es stimmt oder ob es nur eine sehr scharfe Formulierung ist. In diesen Tagen gab es ja viele Umfragen und eine Umfrage, die vielen nicht bekannt ist, war eine Umfrage unter Jugendlichen. Da wurden allerdings nicht riesige Massen befragt, dafür etwas weniger, aber intensiver. Und ihnen wurde die Frage gestellt, worauf kommt es im Leben an? Das wäre eine gute Frage für das Gespräch am Mittagessenstisch oder zum Nachdenken. Worauf kommt es im Leben an? Und dann konnten sie Antworten geben und die einteilen zwischen wichtig und unwichtig. Ich nenne nur mal die wichtigen Antworten der Reihenfolge nach, wie sie erwähnt wurden. Worauf kommt es im Leben an? Liebe, Familie, Sex, Erfolg. Das waren die 4 wichtigsten Dinge oder Bereiche. Liebe, Familie, Sex, Erfolg. Das ist sicher wichtig, dass am Anfang Liebe steht. Das heißt, etwas, was zwischen Menschen sich ereignet. Und ich denke, dass Sie da die richtige Richtung im Blick haben. Nur die Frage ist, wo kommt diese Liebe her? Wer garantiert sie? Wer hält sie jung und frisch? Wer sorgt dafür, dass die Menschen sich auch nach längerer Zeit noch verstehen? Eigentlich eine Sehnsucht nach Gott, denn in der Bibel steht, Gott ist Liebe. Das heißt, wenn die Liebe am Anfang stehen sollte, ist es eigentlich ein verstecktes Fragen nach Gott, denn Gott ist Liebe. Und wenn er am Anfang stehen würde, dann wäre auch nicht nur die Betonung richtig, sondern auch die Ausführung möglich. Familie ist dann so ein Nest der Geborgenheit, hängt ja wieder mit Liebe zusammen. Manche hat aber auch erlebt, dass dieses Nest auseinanderfällt und gerade keine Geborgenheit vermittelt, sondern Bedrohung davon ausgeht. Sexualität, für diesen und jenen Freude, für manchen Problem und Erfolg. Da muss man fragen, was Erfolg ist. Ich denke an ein Gespräch mit einer Geschäftsfrau, eines jungen Unternehmers. Sie sagte, mein Mann wollte immer ganz hoch hinaus. Und da sagte ich, so ironisch, scherzhaft, ist nur die Frage, wo oben ist. Er wollte immer ganz hoch hinaus, ist nur die Frage, wo oben ist. Er ist dann durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und da ist die Frage, habe ich nur eine Geschäftsleiter, die ich hochgeklettert bin, oder auch eine Himmelsleiter, auf der ich jetzt weiter komme, bildlich gesprochen. Erfolg ist sicher gut. Ich denke an eine gute Definition von Erfolg, wo jemand sagte, Erfolg ist alles das, was Gott in deinem Leben für dich geplant hat. Wenn du das verstehst, begreifst, verwirklichst, das ist Erfolg. Und es wäre sicher schön, in dieser Weise erfolgreich zu leben. Ja, mancher hat in seinem Leben entdeckt, dass er ein neues Fundament braucht, weil sein eigenes vielleicht brüchig geworden ist oder zumindest fragwürdig wurde für ihn. Und so hat er dann Jesus kennengelernt als neues Lebensfundament. Ich denke an einen Pfarrer, den ich nicht kenne, aber seinen Gesprächspartner lernte ich gerade etwas intensiver kennen, der in einem Bibelkreis immer mit dem Leiter dieses Bibelkreises in Zwiegespräche kam, das heißt in Streitgespräche, sodass der Rest dieser Bibelkreisleute gar nicht mehr kommen wollten, sagten, warum unterhalten Sie sich immer nur mit dem Pfarrer? Wir sind doch da für diesen Kreis und nicht dieser Pfarrer. Und der Leiter meinte, na, vielleicht müssen wir für den Pfarrer mehr beten, dass er Gottes Wort in dieser Weise auch verstehen und lieben lernt. Und dann wurde ihr Gebet erhört in einer Weise, wie sie das vielleicht nicht gewollt haben, aber trotzdem in der Richtung schon von Gott. Und zwar wurde dieser Pfarrer krebskrank und musste lange Zeit im Krankenhaus bleiben. Und dort hat er ganz intensiv die Bibel gelesen, um sich zu trösten. Und dabei hat er Jesus kennengelernt. Er kam dann wieder, konnte seinen Beruf noch 2,5 Jahre ausüben, ehe er nach 3,5 Jahren starb. Er hatte jetzt Jesus neu entdeckt. Jetzt gab es keine Zwiegespräche mehr in diesem Streitsinne, sondern ein einvernehmliches Miteinander. Und er hat dann diese ganze Entwicklung, die er durchmachte, aufgeschrieben und drucken lassen in einer kleinen Broschüre und hat gesagt, mein Ziel, solange ich lebe, ist jetzt, dass ich von Haus zu Haus gehe und meinen Gemeindegliedern persönlich meinen kleinen Bericht in die Hand gebe, wie ich Jesus kennengelernt habe. Das soll jetzt das Hauptziel meines kommenden Dienstes sein. Das heißt, er hat ein neues Fundament entdeckt, wo eigentlich in dieser Krankheitsphase vielleicht auch sonst das meiste andere zusammenbrach oder zumindest hinterfragt wurde. Und interessant ist, gerade jetzt, wo er Jesus bezeugte, bekam er Widerstand in seiner Gemeinde, den er vorher nicht hatte. Das heißt, dort, wo jemand Jesus entdeckt, auch als Grundlage in seinem Leben, wird er in ein neues Spannungsfeld hineingestellt, noch stärker in dieses Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und dem Teufel. Und erfährt dann manchmal auch Widerstand, natürlich auch die Hilfe Gottes und seine großartige Führung. An diesem Ort, wo dieser Pfarrer war, entstand dann noch eine blühende Jugendarbeit. Das ist sicher auch sehr schön. Also mancher entdeckt neu dieses Fundament Jesus, manche einfach so durch das Lesen eines Buches, mancher wie dieser Pfarrer in großer Not und viele hatten für ihn gebetet und das vorbereitet. Es ist so verschieden, man kann völlig ohne Not Jesus kennenlernen, aber wichtig ist, dieses Fundament im Leben zu haben. Auf diesem Fundament wird dann aufgebaut, das heißt, Gott baut seine Gemeinde mit lebendigen Bausteinen und jeder von ihnen, der Jesus kennt, ist solch ein Baustein und wird eingebaut. In der Gemeindeaufbaubewegung gibt es 3 Schlagworte und es ist gut, wenn man die sich einmal einprägt. Das heißt Glaube, Gemeinschaft, Dienst. Glaube, Gemeinschaft, Dienst. Glaube an Jesus, Gemeinschaft mit anderen Christen und Dienst für Gott, dort, wo er einem hinstellt. Glaube, Gemeinschaft, Dienst. Wenn wir also eingebaut werden von Gott, dann erleben wir Gemeinschaft mit anderen Christen, die uns ein Stück weit trägt, in die wir hineingefügt sind, wo wir natürlich auch merken, dass auch Christen noch nicht im Paradies leben, das heißt noch nicht fehlerfrei sind. Und da kann man sich natürlich auch drüber ärgern, wenn man möchte. Schon wenn einer dem anderen ein Du anbietet, ist das ja was sehr Schönes. Und da steht einer daneben, der sieht's und sagt, oh, warum tut's der mich nicht? Ja? Für den einen eine Freude, für den anderen schon eine Herausforderung. So einfach kann das gehen, auch in einer Gemeinde. Ich erinnere mich, als ich so in meinem Studium endlich Jesus entdeckte und dann in eine christliche Gruppe ging, freute ich mich zunächst, so viele gleichgesinnte Leute zu finden, die alle freundlich sind, bis ich merkte, ich war denen völlig gleichgültig. Um mich kümmerte sich überhaupt niemand. Und dann war ich bereit, aus dieser Gruppe auszutreten. Das heißt, ich war gar nicht eingetreten, ich war einfach so gekommen, wieder wegzubleiben, als dann Gott in seiner Liebe das verhindert hat, indem nämlich gerade ein neuer Leiter der Gruppe gewählt wurde und da wurde auch mein Name genannt. Da dachte ich, naja, es gibt immer Scherze im Leben. Ich will gerade gehen und jetzt soll ich sogar vielleicht gewählt werden. Darüber muss ich erst nachdenken. Und als ich dann so im Seminar saß und für irgendeine Vorbereitung in der Bibel blätterte, las ich rein zufällig Jesaja 6. wo der Jesaja berufen wird und dann antwortet auf die Frage Gottes:
Wen soll ich senden?
Und die Antwort war: Hier bin ich, sende mich.
Ich weiß nicht, wie Ihnen das beim Bibellesen geht, meistens ist das ja nicht so klar, aber manchmal geschieht das so eindeutig, dass man weiß, das war Gottes Antwort für mich, ich soll mich also zur Verfügung stellen, und wurde dann auch als zweiter Leiter gewählt dort. Ich denke, Gott hat mir geholfen, nicht zu flüchten, was ich gerade vorhatte, sondern mich einbauen zu lassen, sogar in eine Verantwortung hinein, die Einsatz erfordert. Ich hatte mich vorher an den kleinen Kanten meiner Mitchristen gestört und gestoßen. Das kann man immer tun, oder man kann für sie danken und überlegen, ob man selber vielleicht ja auch ein Stück Gemeinschaft anderen anbieten kann. Wenn also jemand von uns Jesus kennt, sollte er immer mit Gemeinschaft rechnen und auch damit eingebaut zu werden von Gott in seine Gemeinde, wobei das ja nie eine Frage der Konfession ist, sondern immer der Zugehörigkeit zu Jesus. Ja, wenn wir in dieser Gemeinde sind, in diesem Tempel sozusagen lebendige Bausteine sind, die Gott einbaut nach seinem Plan, dann sind wir Hausgenossen Gottes, wie es hier heißt. Hausgenossen sind Leute, die einen vertrauensvollen Umgang haben, die sich immer wieder begegnen. Das heißt, wir haben Umgang mit Gott durch Wort und Gebet. Es ist schön, wenn Christen Gottes Wort in der Bibel lieb gewinnen und es auch immer mehr kennenlernen und spüren, das redet zu mir. Und wenn sie im Gebet nicht nur beten, wenn sie in Not sind, sondern einfach auch Austausch haben über alles, was sie bewegt. Diese Hausgemeinschaft wird bleiben, selbst in der Ewigkeit. Sie kennen den Psalm 100, den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, da heißt der letzte Aussage: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das heißt, das Haus hat sozusagen nicht nur diese unteren Stockwerke, sondern auch die oberen Stockwerke, bildlich gesehen, wo man in dieser Geborgenheit Gottes bleibt, sogar über den Tod hinaus. Unsere Beziehung zu Gott wird dann zu der, wird beschrieben als eine Beziehung zu einem Vater. Und das ist sehr schön, einen Vater zu haben. Nach dem Krieg gab es so eine soziologische Untersuchung mit dem Titel Eine vaterlose Gesellschaft, wo jemand untersuchte, wie eben Väter abgewirtschaftet haben, sei es, indem sie nichts mehr zu sagen haben, sie haben auf das falsche Pferd gesetzt. Und die meisten Väter sind im Krieg geblieben, die kamen gar nicht mehr zurück. Das heißt, die Mütter mussten die Gesellschaft stellen. Die Frage, ob wir inzwischen eine vatervolle Gesellschaft haben oder sie nicht immer noch vaterlos ist, obwohl die Väter jetzt alle da sind. Wie viele müssen auch ihre Kinder ohne Väter erziehen? Ich habe gerade den Text mir noch einmal durchgelesen von diesem neuen Abtreibungsgesetz, das beschlossen wurde in dieser Nacht zum Freitag. Da taucht das Stichwort Vater überhaupt nicht auf. Das heißt, im Gespräch über Mutterschaft taucht natürlich auch nicht auf. Da geht es immer nur um Schwangerschaft, als ob das irgend so ein Gewebezustand wäre. Gehören nach meinem Verständnis immer ein Vater und eine Mutter dazu. Der Vater taucht gar nicht auf, also selbst bis in ein Gesetz hinein eine vaterlose Gesellschaft. Irgendwo ein Stück Autoritätsverlust. Und die Beziehung zu dem himmlischen Vater war an dieser Stelle sicher auch nicht federführend, denn man hat ja das Rechtsgut des Lebens zum ersten Mal in unserer Gesellschaft ohne Schutz gelassen und gesagt, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig ist. Das heißt, man hat zum ersten Mal in unserem Staat das Rechtsgut des Lebens zur Disposition gestellt. Auf gut Deutsch, töten ist nicht mehr verboten. Ich weiß nicht, ob Sie das so verstehen. Wenn die Tötung des Lebens nichts mehr rechtswidrig ist, ist es im Prinzip erlaubt. Und wenn der Beginn des Lebens schon unter diesem Verdikt steht, dann kann man irgendwann auch einmal die Länge des Lebens begrenzen und auch das Ende beschneiden. Denn wenn an einer Stelle töten erlaubt ist, dann wird es vielleicht auch an einer anderen Stelle einreißen. An der Stelle merkt man, dass unser Staat, der zwar in seiner Präambel stehen hat, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, die Reihenfolge sicher umdreht, dass er sich zwar vor Menschen verantwortet, aber Gottes Maßstab sicher irgendwo dabei auf der Strecke bleibt. Es ist ein humanistisches Gebilde,
Humanismus heißt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht mit seinen Vorstellungen, mit seinen Maßstäben und dass man im Prinzip auf den Menschen baut. Ja, das war jetzt ein Gedanke, der vielleicht manchen zum Nachdenken, zur Zustimmung oder auch zum Widerspruch reizt. Eine vaterlose Gesellschaft, vielleicht deshalb, weil der Vater im Himmel für viele so wenig Bedeutung hat und von daher überhaupt Autorität und Vaterschaft für viele etwas fremd ist. In diesem Haus Gottes herrscht Friede. Hier in diesem Epheserbrief heißt es, er ist unser Friede. Das heißt, wenn ich Frieden brauche, muss ich Jesus annehmen. Wenn ich Frieden brauche, muss ich Jesus annehmen. Er ist unser Friede. Das heißt, eine Person. Denken wir an ein Staatengebilde wie die ehemalige Sowjetunion, wo die Länder jetzt alle auseinander flüchten und sagen, lass mich in Ruhe, ich will alleine sein, ich will von dir nichts mehr wissen, mich auch nicht mehr bevormunden lassen. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie in unserem Staat, wo viele Ehen auseinander flüchten und sagen, ich möchte jetzt endlich alleine sein, mich nicht mehr bevormunden und quälen lassen von dir. Ich möchte mich abschotten gegen alles, was auf mich einwirkt. Lass mich in Ruhe. Das kann ich sehr gut verstehen, aber auch Leute, die in dieser Weise vielleicht Ruhe erleben, brauchen eigentlich Frieden. Und das möchte ich jedem sagen, der diese Ruhe sucht. Was du eigentlich brauchst, ist nicht nur Ruhe, du brauchst Frieden. Und Frieden ist sehr viel mehr. Der Friede Gottes ist gerade nicht eine Flucht aus einer Beziehung, sondern eine Verbindung, nämlich die Verbindung mit diesem lebendigen Gott durch Versöhnung und Vergebung. Zu dem Frieden gehört immer die Vergebung dazu, sonst ist Frieden letztlich nicht möglich. Wenn einer dem anderen vergibt, verzichtet er auf sein einklagbares Recht. Wenn ich jemand vergebe, weil er mich verletzt hat, verzichte ich auf mein Recht, ihn anzuklagen. Wenn ich vergebe, weil er mich übervorteilt hat, verzichte ich auf mein Recht, dieses übervorteilte Gut irgendwie zurückzuklagen. Wenn Gott uns vergibt, verzichtet er auf sein Recht, aber ein anderer hat die Rechnung bezahlt. Insofern kann er darauf verzichten. Jesus gab sein Leben als Lösegeld. Insofern herrscht in diesem Haus Gottes Frieden, ein Friede, der mit Vergebung einhergeht und Versöhnung. Frieden erschließt auch Vertrauen. Ich kann diesem wunderbaren Gott vertrauen und weiß, dass er einen gangbaren Weg für mich hat, weil er mich eingeplant hat in seiner Gemeinde. Meine Eingangsfrage war, haben Sie schon mal etwas gebaut? Ich denke, dass jeder schon etwas gebaut hat, seien es kleine Häuschen oder Ställe oder Mauern, was auch immer, oder ganze Häuser. Meine Ausgangsfrage ist die, sind Sie schon eingebaut? Das heißt, haben Sie dieses Bewusstsein, ich gehöre zu Jesus, er ist das Fundament in meinem Leben und er baut mich ein in seine Gemeinde, in seine Gemeinschaft von Christen. Bin ich schon eingebaut und was bedeutet das für mich? Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du dieser Friede bist, den jeder von uns braucht. Hab Dank, dass du auch die Liebe bist, die gerade auch junge Menschen suchen. Hab Dank, dass du auch Geborgenheit schenkst und dass wir zu einer Familie gehören, nicht nur menschlich, sondern auch geistlich. Danke für deinen guten Plan mit jedem von uns. Amen.